Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Es ist Mittwoch, es ist mal wieder Zeit, ein wenig auf die NHL zu gucken. Die stärkste Eishockeyliga der Welt wird so langsam Richtung Playoffs warm und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und das tun wir mit unserem Experten für die NHL von Schlittschuhtour.de und den Hockey Buddies Podcasts. Das ist nämlich Tom Kanzer. Hallo Tom.
Hallo Andreas.
Tom, die Trade Deadline ist etwas mehr als näher, ist genau eine Woche her jetzt. Haben sich schon die ersten Gewinner und Verlierer dieser Trade Deadline ermittelt oder kann man da noch nichts drüber urteilen?
Ja gut, der große Gewinner der Trade Deadline stand ja schon ein paar Tage vor der Trade Deadline fest und das waren die Washington Capitals, die ja mit Kevin Shattenkirk einfach vielleicht nochmal so den Schlüsselspieler verpflichten konnten, der sie bei 5 gegen 5 und vor allem im Powerplay, wo sie ja sowieso schon eigentlich ja seit Jahren ein Top-Team sind, nochmal ein Stück besser macht und vielleicht so der, ja, wie gesagt, der Schlüssel ist, der jetzt vielleicht zum ganz großen Wurf reichen könnte.
Ja, die Washington Capitals, damit sind wir schon mal gut beim Thema, die sind in der Eastern Conference dann auch im Moment die Nummer 1. Sie führen mit 5 Punkten Vorsprung vor den Columbus Blue Jackets, haben in den letzten 10 Spielen 6 Siege, 3 Niederlagen und eine Overtime-Niederlage gehabt. Die Columbus Blue Jackets sogar noch ein ganz kleines bisschen besser. Was in der Metropolitan Division auffällt, ist, dass die ersten 5 Teams eigentlich eine ganz gute Phase in der letzten Zeit hatten. Auch Pittsburgh, die Rangers und die Islanders, die ja alle, beziehungsweise die Islanders, die noch um die Playoffs kämpfen, haben alle eigentlich eine ganz gute Zeit gehabt. Die Eastern Conference wird schon von der Metropolitan Division beherrscht, oder?
Also die Eastern Conference ist generell sehr stark dieses Jahr. Also auch stärker als die Western Conference. Also das hat sich so ein bisschen verschoben im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber was in der Metropolitan Division in dieser Saison abgeht, ist halt wirklich schon enorm stark. Also da fällt dann zum Beispiel diese 10-Spiele-Siegesserie der Philadelphia Flyers, die sie Ende letzten Jahres hatten, überhaupt nicht mehr auf. Also das hat den Flyers in der Phase überhaupt nicht geholfen. Die Blue Jackets hatten eine sehr lange Siegesserie gehabt. Washington spielt eine sehr starke Regular Season, Pittsburgh sowieso. Und die Rangers kommen jetzt auch langsam wieder ins Rollen, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Henrik Lundqvist jetzt wieder an seine Normalform herankommt.
Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt die Playoffs anfangen würde, würde es ein Matchup geben der Montreal Canadiens, die auf Platz 1 in der Central Division sind, in der Atlantic Division sind, und den New York Rangers, die auf Platz 4 in der Metropolitan Division sind und die auch 4 Punkte besser sind noch als die Montreal Canadiens. Kann man da dann tatsächlich davon sprechen, dass die Montreal Canadiens so ein ganz kleines bisschen Pech haben hier gerade?
Ja, es gibt ja auch Experten und Beobachter, die immer wieder davon sprechen, dass es vielleicht in dieser Saison gar nicht so gut ist, Erster in der Atlantic Division zu werden, weil man dann halt auf das schlechtere, in Anführungszeichen, Team der Metropolitan Division trifft. Und das ist in dieser Saison wahrscheinlich nicht die beste Idee. Insofern ist es eigentlich gar nicht der Vorteil der Canadiens, jetzt hier noch auf 1 in der Atlantic reinzurutschen. Ja. Aber sie werden jetzt natürlich nicht aufhören, Eishockey zu spielen und irgendwie versuchen, noch abzurutschen. Das kann ich mir ja auch nicht vorstellen.
Auch ein anderes Duell, was es noch geben könnte in der Eastern Conference, würden jetzt die Playoffs angefangen werden. Columbus Blue Jackets gegen die Pittsburgh Penguins. Das wären ja zwei absolute Kracherbegegnungen gleich in der ersten Runde.
Ja, das wäre der Wahnsinn. Also Pittsburgh und Columbus hatten ja schon mal eine Playoff-Serie vor, ich glaube 2 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Und da ging es wirklich hoch her. Also das ist wirklich, das hat schon Derby-Charakter, wenn man das so im europäischen Verhältnis, ins europäische Verhältnis setzen möchte. Das könnten sehr spannende Duelle werden, gerade wenn man die Penguins sich anschaut, die ja von John Tortorella trainiert werden, nicht die Penguins, die Blue Jackets, die von John Tortorella trainiert werden, der ja auch gerne mal dazu tendiert, ein sehr hartes Spiel spielen zu lassen, und die Blue Jackets könnten da durchaus dann den Penguins das Leben sehr schwer machen, und zusätzlich die Blue Jackets halt mit Bobrovsky einen sehr starken Goalie diese Saison.
Ja, über die New York Islanders möchte ich dann tatsächlich gerne noch sprechen, allein auch schon aus Sicht eines deutschen Spielers, der dort sein Geld verdient, ist Thomas Greiss, der Torwart, schon 40 Spiele in dieser Saison gemacht, also ist quasi die 1A-Version der Islanders und führt dazu, dass die Islanders im Moment auch auf einem Playoff-Platz sind mit 73 Punkten, sie sind 15 Punkte hinter den Rangers und man kann nicht davon sprechen, dass sie eine wirklich schlechte Saison im Moment haben.
Nein, und auch da ist es dann tatsächlich so, dass die Metropolitan Division ihnen vielleicht da so nicht so ganz in die Karten spielt. Also die Islanders hatten einen relativ schwachen Saisonstart gehabt, haben sich eventuell auch auf der Goalie-Position ein bisschen verzockt. Da haben sie ja zu Beginn der Saison auch aufgrund des starken World Cup auf Hockey, wo Jaroslav Halak bei eben Team Europe die Nummer 1 war, vor Thomas Greiss. Haben sich ein bisschen verzockt, haben auf Halak gesetzt, der jetzt mittlerweile nur noch in der AHL spielt, auch ein bisschen überraschend zur Trade-Deadline nicht gewechselt. Aber Greiss jetzt, seitdem er wieder die Nummer 1 ist, und jetzt fehlt ihm ja nur noch ein Spiel, um seine Höchstmarke aus der Vorsaison einzustellen, bestätigt eigentlich die Leistung aus der Vorsaison. Ist ein bisschen drunter im Fang, in der Fangquote, aber ich denke jetzt, gerade wenn die Saison jetzt so in die entscheidende Phase geht, und für die Islanders ist jetzt eigentlich schon jedes der restlichen Spiele irgendwie so ein Playoff-Spiel, und sie haben halt eine relativ geringe Chance, noch in die Playoffs reinzurutschen, wahrscheinlich über einen Wildcard-Platz, aber sie werden, denke ich, alles versuchen, da reinzukommen, und das wäre dann auch für Dennis Seinberg sehr, sehr spannend, weil er spielt ja auch für die Islanders.
In der Atlantic Division haben wir im Moment die Montreal Canadiens, die relativ einsam ihre Runden ziehen, obwohl sie in der Metropolitan Division im Moment auf Platz 5 wären. Dahinter die Ottawa Senators und die Boston Bruins. Die Boston Bruins und die Ottawa Senators haben sich erst vor ein paar Tagen getroffen. Dort haben die Senators mit 4-2 gewonnen und in einem Spiel mit Playoff-Charakter sehr, sehr früh 2-0 geführt. Ist Ottawa im Moment das beste Team, und schaffen die Boston Bruins im Moment die Playoffs? Weil sie haben in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen davon profitiert, dass die Toronto Maple Leafs etwas abreißen haben lassen.
Genau, damit sprichst du eigentlich einen guten Punkt an. Das ist tatsächlich so, die Maple Leafs haben ein bisschen abreißen lassen, hatten 5 Spiele in Folge verloren. Jetzt letzte Nacht haben sie gewonnen gegen Detroit. Aber darf man halt bei den Maple Leafs auch nicht vergessen, dass sie gerade in der Spitze bei ihren Führungsspielern noch sehr jung sind. Die Bruins haben tatsächlich von ihrem Wechsel auf der Coaching-Position so ein bisschen profitiert. Sind jetzt in den letzten 10 7-3, haben 7 Spiele gewonnen. Und ähnlich oder genau wie die Ottawa Senators, also die liefern sich da gerade so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, und das wäre natürlich auch ein sehr spannendes Playoff-Duell in der ersten Runde, Ottawa gegen Boston.
Die Toronto Maple Leafs übrigens auch berühmt mit ihrer Shootout-Statistik. 1-8 stehen sie da im Moment. Die Detroit Red Wings zum Beispiel auf dem letzten Platz in der Atlantic Division stehen bei 7-0, was Shootouts angeht.
Aber da können wir auch kurz das ansprechen, ne? Da wird die Serie diese Saison wahrscheinlich reißen, ne? 25 Jahre in Folge Playoffs gespielt in Detroit. Längste Serie einer nordamerikanischen Franchise. Die Serie wird dann wahrscheinlich in dieser Saison reißen.
Ja, sie sind schon 11 Punkte, beziehungsweise 12 Punkte hinter den Islanders, die auf dem letzten Platz in der Wildcard sind im Moment, und sie werden höchstwahrscheinlich diesen Platz nicht erreichen. Und sie haben ja dann auch so ein ganz kleines bisschen auch schon zur Trade-Deadline bekannt gegeben, dass sie wohl die Saison in Sack und Asche packen, oder? Sie haben ja, waren ja relativ aktiv auf dem Trademarkt.
Sie haben einige Spieler abgegeben. Der größte Name war vor allem Thomas Vanek, der abgegeben wurde an die Florida Panthers, der letzte Nacht, glaube ich, auch sein erstes Tor für die Panthers geschossen hat. Also sie haben tatsächlich so ein bisschen was dafür getan, so den Kader ein bisschen auszudünnen. Die haben eigentlich ein ganz gutes Team zusammen. Also ich glaube, da bei den Red Wings fehlt nicht viel, um vielleicht in den kommenden Jahren dann wieder eine neue Serie mit Playoff-Ambitionen zu starten.
Das werden wir sehen in den nächsten Wochen. Damit kommen wir zur Western Conference. Und wenn die Western Conference im Moment losgehen würde mit den Playoffs, hätten wir Matchups wie San Jose gegen Calgary, wie Edmonton gegen Anaheim, Minnesota gegen St. Louis oder Chicago gegen Nashville. Was wäre die Begegnung, die dich im Moment am meisten reizen würde dort?
Chicago-Nashville ist sehr interessant. Das ist ja auf jeden Fall. Also die Chicago in den Playoffs ist halt auch immer nochmal so ein ganz anderes Level, was sie in der Regular Season. In der Regular Season ist es bei den Blackhawks manchmal so, dass man sich fragt, wie dieses Team halt wirklich eines der dominantesten Teams der letzten 10 Jahre sein konnte. Aber spätestens wenn die Playoffs beginnen, schaffen es die Blackhawks in der Regel nochmal so einen Schalter umzulegen und dann wirklich wieder ein Top-Team zu sein. Und sie haben vor allem mit Jonathan Toews, mit Patrick Kane und Panarin drei sehr gute Stürmer, die ihnen offensiv wirklich eine besondere Stärke geben können. Dann haben sie mit Duncan Keith und Brent Seabrook zwei Verteidiger, die halt auch durchaus mal 30 Minuten pro Spiel spielen können. Das ist schon ein sehr interessantes Duell. Und das zweite Duell, was ich sehr interessant finden würde, wäre Minnesota gegen St. Louis. Auch einfach, Minnesota spielt eine Bomben-Hauptrunde momentan. Regular Season ist wirklich wirklich überraschend gut. Und St. Louis ist halt dann wirklich dieses, ja, auch wieder ein sehr körperbetontes Team, hatte irgendwie so ein typisches Western Conference Team eigentlich und ja, vielleicht rächt sich's dann für die Blues, dass sie Shattenkirk zur Trade Deadline abgegeben haben.
Das Duell oder die Duelle in der Regular Season zwischen Minnesota und St. Louis ging 3-2 für die St. Louis Blues aus. Das Duell der Chicago Blackhawks gegen Nashville, das steht in der Regular Season 4-1. Aber gucken wir noch mal auf die Western Conference. In der Central Division führt Minnesota vor Chicago, Nashville, St. Louis, Winnipeg, Dallas und Colorado. Colorado mit einer wirklich historisch schlechten Saison. Aber wir kümmern uns um die Teams oben. Minnesota oder Chicago. Hier ist es dann ja doch schon ein ganz kleines bisschen wichtiger, wer dann auf Platz 1 kommt im Gegensatz zur Eastern Conference, oder?
Ich glaube, dass es in der Western Conference vielleicht gar nicht so die große Rolle spielt im Vergleich jetzt zum Beispiel, weil wir es ja vorhin angesprochen hatten, die Atlantic Division, wo es für Montreal dann tatsächlich nicht so positiv sein könnte, als eins reinzugehen und dann ein Team aus der Metropolitan Division zu erwischen. Ich glaube, im Westen ist es tatsächlich so, dass Minnesota und Chicago momentan da so ein bisschen vorneweg marschieren, die San Jose Sharks aus der Pacific Division auch, aber dann ist es eigentlich relativ offen und dann, also da sehe ich auch die drei Teams momentan in den ersten Runden eigentlich immer vorne, egal gegen wen es dann dort gehen könnte.
Wie siehst du denn die Chancen von zum Beispiel den Teams, die jetzt im Moment oben stehen? Sind denn Minnesota und San Jose im Moment die stärksten Teams, beziehungsweise die Blackhawks, mit denen man ja eigentlich immer rechnen muss?
Also wie gesagt, die Blackhawks habe ich ja eben schon, glaube ich, genug gelobt.
Ja.
Also da denke ich tatsächlich, so spätestens wenn die Playoffs beginnen, dann sind sie schon, da muss man schon mit ihnen rechnen. Und dann ist es halt auch die Erfahrung von ihren Stanley Cup-Siegen. Der Kern der Mannschaft ist ja auch immer zusammengeblieben und da können sie dann durchaus nochmal um einen Titel spielen. Interessant wird es wirklich zu sehen sein, was Minnesota in den Playoffs macht, weil sie wirklich jetzt eine sehr, sehr gute Hauptrunde spielen. Sie haben sich zur Trade-Deadline mit Martin Hansal auch nochmal auf der Center-Position verstärkt, haben dort ein bisschen Tiefe gewonnen. Da wird es sehr interessant zu sehen sein, wie sie sich dann in den Playoffs schlagen, ob sie es wirklich schaffen können, so in die Conference Finals oder ins Stanley Cup Final zu kommen. Und San Jose war letztes Jahr im Stanley Cup Finale und das Team ist nicht schlechter und Brent Burns spielt erneut eine sehr, sehr starke Saison als Verteidiger unter den Top 5, glaube ich, der Topscorer der Liga. Das ist schon ein sehr gutes Team und die können auch durchaus wieder in die Stanley Cup Finals kommen. Das ist durchaus möglich.
Wir werden es auch da sehen. Über wen wir natürlich sprechen müssen, ist Leon Dreisaitl mit seinen Edmonton Oilers. Ist er auf dem besten Wege, in die Playoffs zu kommen? Und das ist für die Oilers ja durchaus etwas Neues in den letzten Jahren, nachdem sie ja jahrelang dann im Tabellenkeller dann auch eher verbracht haben, der Western Conference. Leon Dreisaitl jagt tatsächlich einen Rekord eines deutschen Spielers.
Genau, zunächst, die Oilers waren ja zuletzt 2006 in den Playoffs gewesen, damals sogar im Stanley Cup Finale gegen die Carolina Hurricanes, wo sie in 7 Spielen verloren hatten. Und seitdem warten sie auf die Playoffs. Und in dieser Saison kann es tatsächlich wieder soweit sein. Und wie du gesagt hast, Dreisaitl jagt momentan einen Rekord, den er, denke ich, einstellen wird. Er hat jetzt 55 Punkte bisher gesammelt in dieser Saison und ihm fehlen jetzt noch 4 Punkte auf den Rekord von Markus Sturm aus der Saison 2005-2006, als er 59 Punkte sammeln konnte. Interessant dabei finde ich, dass es bei Markus Sturm die 8. NHL-Saison war und bei Dreisaitl ist es jetzt aktuell die 2. volle NHL-Saison. Mhm. Also das ist schon, spricht auf jeden Fall für seine Qualität.
Ja,
insgesamt die Qualität der Oilers ist halt auch einfach von Connor McDavid abhängig, was wir hier an der Stelle ja auch schon mal besprochen hatten, dass McDavid jeden Mitspieler in seinem Team einfach besser macht und die Oilers tatsächlich so ein zwei Gesichter haben. Eins ist mit McDavid auf dem Eis und eins ist ohne McDavid auf dem Eis.
Ja, aber die Oilers an sich haben doch eigentlich eine glorreiche Zukunft vor sich, oder? Die wichtigsten Spieler noch sehr, sehr jung. Auch Leon Dreisaitl ist ja noch sehr jung. Und die Mannschaft kann sich ja jetzt so langsam dann auch zusammenfinden, wenn man dann auch noch die richtigen Puzzlestücke da zusammenfindet.
Ja gut, aber das hat man in den Jahren zuvor auch immer gesagt. Noch vor Connor McDavid hat man gesagt, die Mannschaft ist eigentlich noch jung und die können sich zusammenfinden und trotzdem haben sie immer wieder verloren. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, jetzt gerade für die Oilers, weil sie so jung sind, wie du es ansprichst, dass sie jetzt wirklich mal in die Playoffs kommen, dass sie die Erfahrungen sammeln. Sie werden wahrscheinlich in diesem Jahr nicht für den ganz großen Wurf bereit sein, aber wird einfach wichtig sein, diese Erfahrung zu sammeln, vielleicht sogar die erste Runde zu überstehen. Kommt ja dann auch drauf an, wen man dann bekommt. Momentan wären es die Anaheim Ducks, was sicherlich ein schweres Matchup wäre. Aber insgesamt denke ich, für die Oilers wird es jetzt einfach um die Erfahrung gehen und dann in den nächsten 2-3 Jahren dann darum, wirklich nach ganz oben zu greifen, vielleicht den ein oder anderen Spieler über Free Agency zu verpflichten oder noch den ein oder anderen Trade zu machen, um das Team dann tatsächlich auch in der Breite besser aufzustellen, weil, wie gesagt, es ist momentan so, dass Connor McDavid dieses Team trägt. Und man spricht immer so von Secondary Scoring und das geht ihnen momentan so ein bisschen ab, beziehungsweise die Stärke dahinter im Lineup ist halt immer noch, eigentlich sind die Oilers tatsächlich, die Oilers der letzten Jahre, nur wenn McDavid auf dem Eis steht, sind sie halt das Playoff-Team. Und das ist halt, da muss dann im Management jetzt gerade dann im Sommer und in der nächsten Saison dran gearbeitet werden, dass sich das ändert, damit sie wirklich nach ganz oben greifen können.
Ein Team, über das ich noch ganz gerne sprechen wollen würde, die Calgary Flames, das heißeste Team in der Western Conference im Moment neben den Chicago Blackhawks, die letzten 7 Spiele gewonnen. Wir haben letzte Saison über Playoffs gesprochen, die ohne kanadisches Team auskommen. Jetzt könnte mit Edmonton ist wahrscheinlich ein Team dabei. Es könnte mit Calgary noch ein zweites Team dabei sein. Auch in der Eastern Conference ist Montreal dabei, ist Ottawa dabei. Die Kanadier atmen ein wenig auf.
Ja, und vergiss mit Toronto nicht.
Ja.
Also ich kann mir gut vorstellen, wenn die Leafs jetzt wieder an die Leistungen rankommen, die sie vor der Trade Deadline gezeigt haben oder beziehungsweise in der Saison bis dahin. Und wenn sie es vielleicht mal hinkriegen, ihre Führung im dritten Drittel über die Zeit zu bringen und nicht immer wieder diese Collapses zu haben und dann einzubrechen, dann sind die Leafs auch ein Playoff-Team und dann sind, glaube ich, alle Teams aus Kanada drin, bis auf Winnipeg und Vancouver, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und da freuen sich dann vor allem die kanadischen Fernsehsender drüber, die dann zu berichten haben. Aber auch für das kanadische Eishockey und ich glaube auch vor allem für die kanadische Seele ist es einfach gut, wenn wieder die Teams in den Playoffs sind.
Es war das, irgendwas
falsch, oder? Im letzten Jahr war es ja auch ein Riesenausrutscher. Also wenn wir mal ehrlich sind, dass Montreal die Playoffs verpasst, damit hat ja keiner gerechnet.
Ja, es wurde aber auch wieder bitter notwendig. Also Playoffs ohne kanadisches Team, da fehlt dann halt auch was.
Ja, und ich glaube, die NHL ist einfach auch besser, wenn dann auch die kanadischen Teams wirklich erfolgreich sind und vielleicht sogar Contender sind und wir vielleicht dieses Jahr, glaube ich, die Möglichkeiten auch recht hoch haben, dass ein kanadisches Team vielleicht ins Stanley Cup Final kommt oder zumindest ins Conference Final und dann, das ist schon gut fürs Eishockey.
Ja, und Hockey Night in Canada kann dann auch während der Playoffs gesendet werden am Samstagabend.
Ja, zumindest wird es dann geguckt, also gesendet haben die ja sowieso, aber es wird dann auch geguckt. Also letztes Jahr, das war ja tatsächlich sehr erschreckend, wie stark die Zuschauerquoten dann hinuntergegangen sind. Selbst mit Crosby, den kanadischen Held im Stanley Cup-Finale.
Die kanadische Seele kann ein wenig aufbegehren dadurch, dass die kanadischen Teams dieses Jahr mit großer Zahl höchstwahrscheinlich in den Playoffs vertreten sein werden. Das war Tom Kanzock zu einem weiteren wöchentlichen Überblick über die NHL. Danke, Tom.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.